haben wir uns vertan, wir sind doch nicht an Gründonnerstag, das liegt doch hinter uns. Schauen wir mal. Jesus offenbarte sich in vielerlei und unterschiedlicher Weise seinen Jüngern als Auferstandener. Wir haben es gerade eben gehört, am Ostermorgen, auch am Osterabend, dann eine Woche später wieder im Kreis der Jünger, diesmal war Thomas dabei. Und heute hören wir über die Offenbarung des Auferstandenen zu einem noch späteren Zeitpunkt, nämlich in Galiläa am See Tiberias, wo er sich sieben seiner Jünger zeigt und zu erkennen gibt. Ich lese uns den Text aus Johannes Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sich gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische berieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Mahatma Gandhi soll einmal gesagt haben: Ich würde das Christentum ja dem Hinduismus vorziehen, wenn die Christen nur etwas erlöster aussehen würden. Dass wir oft nicht so erlöst und fröhlich daherkommen, kann sehr unterschiedliche und durchaus berechtigte Gründe haben. Die heutige Ostergeschichte scheint hier das auch zu unterstreichen, dass es eher typisch ist, dass man Christen auch mit einem langen Gesicht sieht und nicht untypisch. Wir treffen die Jünger dort, wo sie sein sollen. Jedenfalls nach dem, was wir vor einer Woche gehört haben aus dem Matthäusevangelium. Denn da hat der auferstandene Christus den zwei Frauen mitgeteilt, geht zu den Jüngern und sagt ihnen: Ich treffe sie in Galiläa. Sie waren nämlich nicht dort. Aber die Jünger, obwohl sie doch schon das ein oder andere erlebt haben, wirken noch immer irgendwie verängstigt? In Lethargie? Keine Ahnung. Müdigkeit? Erfolgslosigkeit jetzt nach dieser Nacht? Zweifel? Trauer? Als wenn sie so eine unsichtbare Decke über sich gelegt hat, die sie bestimmt, die sie im Alltag bestimmt und man könnte auch sagen, in der Allnacht bestimmt. Allnacht, was ist denn das? Naja, die Fischer haben meistens nicht im Alltag gearbeitet, sondern in der Nacht. Das war für sie Alltag. Und Jesus trifft sie gerade dort, wo sie aus ihrer Schicht, könnte man sagen, kommen. Erfolglos. Nicht an ihrem Feierabend, sondern an ihrem Feiermorgen eigentlich. Eine sehr niedergeschlagene Szene, die uns da entgegenkommt. Nicht einmal das, was sie können, gelingt ihnen. Nicht mal das. Sie waren Fischer. Sie haben es versucht, nichts gefangen. Sie waren gerade noch fähig, ihre Hände und Füße zu bewegen, aber eine Bewegung des Herzens kommt nicht mehr zustande. Kein Schlaf, kein Essen, kein Erfolg, alles eher erdrückend. Aber die Wende zeichnet sich ab. In Vers 4 lesen wir diese Worte. Und wenn ihr aus dieser Predigt überhaupt nichts mitnehmt, nehmt bitte diese Worte aus der Bibel mit. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Ihr schaut mich fragend an, wartet mal ab. Es ist Tagesanbruch. Eine sehr bezeichnende Tageszeit für die Bibel. Ostermorgen wiederholt sich hier gerade. Jesus war den Jüngern am Abend des Ostertages begegnet, dann 8 Tage später zusammen mit Thomas dem Zweifler und nun an dem Ort, an dem Jesus sie nach Matthäus hingeschickt hatte. Sie waren auf dem richtigen Weg, aber immer noch eher niedergeschlagen. Wahrscheinlich befinden wir uns zeitlich jetzt schon 2 Wochen nach Ostern. Es ist wieder ein früher Morgen. Und wie gesagt, der Morgen ist ein ganz wichtiger Tageszeitpunkt für die Bibel. Es ist der Punkt, an dem Gott Hilfe zusagt und Hilfe zukommen lässt. Nach dunklen Nächten, Zeiten der Anspannung, der Überspanntheit, Zeiten, in denen wir keinen Schlaf finden, obwohl wir müde sind und schlafen möchten, wenn Trauer oder Ärger uns nicht ausruhen lassen, wenn Prüfungen warten und wir haben kein Auge zugetan vorher, nach Nächten der Vergeblichkeit, wie wir es hier bei den Jüngern erfahren. Wenn die Dinge im Reich Gottes querlaufen und wir erwarten, dass es endlich wieder Tag wird in unserer Arbeit. Hell. Wir sehnen uns nach Licht. So hören wir die Verheißung im Alten Testament. Gott hilft ihr früh am Morgen, darum wird sie festbleiben. Ihr ist in dem Falle die Stadt Gottes, Jerusalem. Gott hilft ihr früh am Morgen, darum wird sie festbleiben. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Und so lesen wir diese Worte, die ihr nicht vergessen sollt. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Das gilt unumstößlich. Und das gilt unumstößlich für jeden Morgen, den wir erleben. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das ist auch so eine Verheißung aus der Bibel. Jeden Morgen beim Erwachen können wir dieses Wort über den neuen Tag stellen. Wir können ihn vielleicht laut aussprechen, das hilft. Nicht nur denken, laut aussprechen. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Sollen wir das mal probieren? Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Indem dieser Zuspruch fest zum Tagesanfang gehört, gibt er uns Kraft. Der neue Tag, das neue Ufer, ist nicht einfach leer. Und es muss auch nicht so sein wie in diesem Witzlied, ich habe den Namen von dem Komiker vergessen, deutscher Komiker, trägt so einen Bart, hat so eine Statue wie ich. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Wir sind nicht dazu verdammt, dass der Tag vorher uns auch am nächsten Tag bestimmt. Als Nachfolger Jesu haben wir eine Macht, den neuen Tag mit Jesus neu zu beginnen. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer und er steht am Ufer an jedem neuen Tag. Wir werden empfangen, von Jesus in den Tag geführt. Und ich kann euch nur eins empfehlen. Leider singen wir zu wenig von diesen alten Liedern, Kirchenliedern, evangelische Kirchenlieder, die so viel Inhalt in ihren Texten haben. Jochen Klepper, ist manch einem vielleicht ein Begriff, hat mal ein Gedicht geschrieben und daraus hat der Rudolf Zöbelei ein Lied dann gedichtet. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir stets das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüße das neue Licht. Schon an der Dämmerungspforte ist er mir nah und spricht. Und das geht ganz toll weiter in den anderen Versen, aber das erspare ich euch. Ein wunderbares Lied. Kann man auch auswendig lernen, kann man sich an jedem Morgen neu zusagen, weil so viele Verheißungen der Bibel in dieses Gedicht eingearbeitet sind. Gut. Schauen wir, was der Auferstandene, was Jesus mit seinen Jüngern in dieser Situation weiter tut. Er stellt eine Frage. Aber wie stellt er die Frage? Nicht besserwisserisch, ob sie nichts gefangen haben, sondern anders. Er spricht und fragt fürsorglich. Und wenn er so auf uns zukommt und so uns fragt, dann können wir tatsächlich auch alles, was in uns ist, ihn an den Kopf schleudern. Unseren Frust vielleicht, unseren Ärger, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Zweifel. Das ist ganz gewiss. Er nimmt dich und er nimmt mich wahr. Er nimmt dich und er nimmt mich wahr mit unseren dunklen Nachterfahrungen. Und er beruft uns, so wie die Jünger, noch einmal neu in seinem Namen die Netze unserer Lebensaufgaben auszuwerfen. Und diesmal im Vertrauen auf das, was er uns sagt, im Vertrauen auf ihn. Wir werden von ihm gestärkt, wir werden neu beauftragt. Und er wird dessen nie müde, jeden Morgen um 5 steht er auf, wartet auf uns. Seine Güte und seine Treue ist alle Morgen neu. Das sagen schon die Klagelieder. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und so werden wir gleich am Anfang zu Hörenden. Wir hören zu. Wir orientieren uns nicht mehr an unseren eigenen Erfahrungen und Sorgen und Erlebnissen, sondern an Gottes Stimme, die uns Neues wagen lässt. Er offenbart sich, gibt sich zu erkennen, denn das ist seine Initiative. Er macht es. Beim Durchleben von Trauer, von Ärger, von Frust empfinden wir ein Durcheinander von Gefühlen. Wir versuchen vielleicht mit anderen zusammen irgendetwas zu tun, doch es klappt nicht. Wir kommen irgendwie nicht aus der Mühle raus. Und auf einmal ist jemand da, er steht einfach nur da, nimmt uns wahr, greift ein, fragt. Und so zerbricht er das Muster des, es klappt nichts, es klappt auch gar nichts. Er inspiriert uns nur dadurch, dass er da ist. Er nimmt uns unsere resignierende Haltung, wo wir vielleicht schon völlig aufgegeben haben. Erstaunlicherweise, wir springen in die Geschichte zurück, erstaunlicherweise regt sich bei diesen erfahrenen Fischern kein Widerspruch, denn das, was Jesus sagt, ist eigentlich nicht entsprechend dem, was Fischer wissen, was funktioniert. Diese Aufforderung passt zwar nicht in ihre Erfahrungswelt, aber sie sagen kein Widerwort und tun, was Jesus sagt. Sie gehorchen. Warum? Weil dieses Wort Jesu nicht nur so ein Ratschlag ist, nicht nur so ein billiger Trost ist, nicht nur so weitermachen, sondern es hat schöpferische Kraft. Es hat eine, wie die Theologen so schön sagen, Wirkmächtigkeit, die eben aus der Auferstehungsherrlichkeit, auf der Auferstehungskraft entspringt. Diese Dynamis. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deswegen sage ich euch, geht nochmal hin und tut das, was ich euch sage. Die Netze noch einmal auswerfen, das kann für vieles stehen. Mit dem Kind noch einmal zum Arzt gehen, obwohl man schon so viele Male das gemacht hat und eigentlich keine Hoffnung mehr, dass da irgendwas vorwärts geht. Die Schulklasse, in der immer einige massiv stören, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, trotzdem diese Schulklasse nicht aufgeben, ihr etwas zutrauen und sie nicht abstempeln, sondern fordern und fördern. Dinge, die wir schon wiederholt erfolglos versucht haben, noch einmal neu anzusehen und noch einmal neu anzugehen. Und wo Jesus Christus als Herr der Situation und unseres Lebens sich erweist, schafft er Neues. Auch da, wo keiner es mehr erwartet hätte. Der neue Fischzug steht unter der Verheißung, so werdet ihr finden. Auch so eine Verheißung von Jesus, so werdet ihr finden. Kein Appell zur Pflichterfüllung, wo ich so mit letzter Kraft mich zusammenrapple, zurück an die Arbeit, probiert's nochmal. Nein, nicht so, sondern schöpferischer Zuspruch, der hilft, dass ich aus mir herausgehen kann in der Kraft Gottes und das tue, was er verheißt. Dann hören wir dieses Geflüster, es ist der Herr. Dieser Ausdruck, es ist der Herr, können wir konkret in allen Lebenssituationen hineinhalten. Wenn wir in Besprechungen, wenn wir in Planungen oder Gesprächen den Eindruck haben, dass alles aus dem Ruder läuft oder ergebnislos stagniert. Wenn wir nicht wissen, wie wir Sorgen um geliebte Menschen umwandeln können in einen beherzten Einsatz für sie. Habe ich schon so lange für sie gebetet. Wenn wir uns abmühen, oft erfolglos, wird unser Herz weit, indem wir uns dieses Wort zusagen lassen. Unser Leben braucht nicht stecken zu bleiben im Misserfolg, in Enttäuschung oder Trauer. Oft bleiben wir trotz großer Anstrengung und viel gutem Willen erfolglos. Wir versuchen unser Bestes, tun alles, aber wir bleiben erfolglos. Was tun wir dann, um Furcht und Enttäuschung zu überwinden? Dieses Wort bringt uns auf den Weg der Ermutigung, wenn wir vor Gott uns selbst und unseren Mitmenschen eingestehen, dass unsere Hände leer sind, dass unsere Herzen leer sind. Dass wir damit vor Gott stehen und davon zehren, was er uns gibt. Er allein. Und schauen wir noch einmal auf den Gastgeber. Jesus. Er hat das Mahl schon zubereitet, wird uns berichtet, ohne von den Fischen der Jünger zu nehmen. Er hat schon längst für sie gesorgt. Sie müssen nur die Einladung annehmen. Kommt zum Morgenmahl, zum Herrenmahl am Morgen, zum geistlichen Frühstück. Die Jünger sind nicht von ihren Fähigkeiten abhängig, sondern einzig und allein von ihrem Meister. Trotzdem bittet Jesus die Jünger, ihre Fische mitzubringen. Jesus würdigt ihre Arbeit. Er zeichnet sie als Mitarbeiter im Reich Gottes aus. Aber allein aus seinen Händen empfangen sie das neue Leben. Nicht aus dem, was sie tun und erreichen. Der Auferstandene lädt diejenigen zum Mahl ein, die ihn zunächst nicht erkannt haben. Kommt her und esst. Oder kommt zu meinem Frühstück. Seine Gegenwart, sein Geheimnis wird erfahrbar. Im geteilten Brot und dem Fisch. Es erinnert uns an diese Speisungswunder, die uns in den Evangelien berichtet werden. Und Jesus nimmt nun seine Tischgemeinschaft mit seinen Jüngern wieder auf. Er hat wieder Mahlgemeinschaft mit ihnen. Er tut's. Johannes war der Erste, der das erkennt, dass es Jesus ist. Aber das geht auch nur, wenn Jesus es zulässt und sich zu erkennen gibt. Jesus ist bei uns, der den Tod nicht mehr vor sich hat, sondern hinter sich. Er führt uns nun in sein unzerstörbares Leben. Von Ostern her gehen wir jetzt weiter, bleiben in der Gemeinschaft und erfahren, Jesus Christus ist da. Er hilft unserem Mangel ab. Er schenkt uns, wie Johannes sagt, die Fülle. Das Wunder ereignet sich, indem wir gehorchen, ihm beim Wort nehmen. Wenn wir so in den neuen Tag hineingehen, bleibt es der gleiche Tag. Es sind dieselben Leute, denen wir begegnen. Es ist die gleiche Arbeit wie vorher, aber es ist total verwandelt. Und selbst wenn wir äußerlich gesehen etwas auf die Beine gestellt haben, uns irgendetwas rühmen könnten, was wir geschafft haben im Reich Gottes, ist aller Segen doch von Jesus Christus abhängig. Sonst geht nämlich alle gute Aktivität, die wir leisten, alles, worauf wir im Reich Gottes stolz sind, völlig in die Leere, ins Nichts. Niedergeschlagenheit, Frustration ist nicht uferlos. Es ist nicht uferlos. Es wartet auf uns die Fülle. Es wird natürlich wieder Nächte mit leeren Händen geben. Wir haben keine Erfolgsgarantie, wenn uns etwas gelingt, dass es beim nächsten Mal wieder so geschieht. Aber der auferstandene Herr ist da. Lässt uns nicht allein mit leeren Händen, mit leeren Netzen und unserer Traurigkeit. Er steht am Ufer und er spricht uns an. Er lädt uns ein an seinem Tisch. Und das macht er gerade jetzt. Das macht er wortwörtlich. Kommt und esst und schmeckt mich. Kommt, ich will mich euch neu offenbaren.